Deutschlandfunk Interview.
Morgen ist also der 3. Oktober, da wird die Vereinigung der beiden deutschen Staaten wieder gefeiert. 33 Jahre ist es mittlerweile her. Das wiedervereinigte Deutschland hat also seine Jugendjahre lange hinter sich und es verändert sich. Der Bericht zur deutschen Einheit hat trotz weiter erheblicher Lücke ein Aufholen bei den Verdiensten in Ost und West festgestellt, wiewohl in den Bereichen Vermögen und Erbschaften der Osten weiter hinterherhinkt. Gleichzeitig hat sich die politische Stimmung in Deutschland erheblich verschlechtert. Der Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP belegt, die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition ist auf einem historischen Tiefstand. Die Überzeugung, dass die Demokratie in Deutschland gut funktioniert, sie erodiert. Erstmals in ganz Deutschland ist eine Mehrheit der Meinung, dass sie hierzulande nicht oder nicht gut funktioniert und das nicht länger mehr nur in Ostdeutschland. Die AfD erlebt einen ungeahnten Höhenflug und gemeinsame Abstimmungen mit ihr sind für die CDU faktisch nicht mehr ausgeschlossen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Jana Hensel, mit der Autorin, Journalistin, Publizistin, bekannt durch ihr Buch vor allem Zonenkinder aus dem Jahr 2002. Schönen guten Morgen, Frau Hensel.
Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Hensel, morgen also werden in Hamburg die Feierlichkeiten zum 3. Oktober abgehalten. Wenn Sie auf das Land schauen, was sehen Sie da?
Ja, offen gestanden, so richtig zum Feiern ist mir nicht zumute im Moment. Wir haben, wie Sie es schon gerade beschrieben haben, im Moment eine äußerst gereizte politische Stimmung in diesem Land. Die AfD feiert sozusagen beste Umfrageergebnisse. Wir spüren, ich glaube, ich kann mich selten daran erinnern, einen derartigen Rechtsruck zu spüren, eine derart auch polarisierte politische Debatten und Auseinandersetzungen. Also nein, die Stimmung im Land ist im Moment nicht gut.
Die AfD, die liegt in Umfragen im Osten über 30%, aber auch bundesweit wird sie derzeit bei gut 20% gesehen. Ja. Hätten Sie sich das träumen lassen?
Nein, das ist eine Entwicklung, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Das ist noch gar nicht so lange her. Da sind wir davon ausgegangen, dass die AfD mittlerweile nicht mehr als eine ostdeutsche Regionalpartei sein würde. Im Osten ist sie nie tatsächlich wirklich wieder zurückgegangen. Da war sie immer eigentlich beängstigend hoch, aber natürlich nicht 30%. Und wenn sie jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg auch 20% erreicht, dann sieht man, dass der Westen nachzieht, dass der Westen sich offenbar auch in Teilen jetzt so stark radikalisieren will, wie wir es bisher nur aus dem Osten kannten. Und das führt natürlich über kurz oder lang zu einer Normalisierung dieser Radikalisierung. Und das schlägt sich eben dann nieder in genau dem, was Sie erzählt haben. Also die Skepsis gegenüber Demokratie, auch natürlich Medien, wird immer größer werden. Der Druck nimmt zu, auf jeden Fall.
Was ist denn der Grund aus Ihrer Sicht für diesen großen Zulauf für die AfD und auch für das erodierende Vertrauen in die Demokratie?
Wir leben in einer durch Krisen geprägten Zeit. Es ist noch nicht so lange her, da hatten wir die Corona-Pandemie. Ich denke, das hat die Gesellschaft extrem gefordert. Es hat sie auch in Teilen überfordert und müde gemacht. Dann kamen wir aus Corona und das dauerte nicht lange und dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Und es ist ein Krieg, der die Deutschen dann doch auch sehr betroffen hat, weil wir so stark abhängig waren von russischen Energien. Jetzt erleben wir eine Inflation, wir erleben einen Preisanstieg. Also ich kann es auch verstehen. Ich kann verstehen, dass es sehr viele Leute gibt, die Sorgen und Nöte haben. Und dann haben wir eben, und das kommt dazu, wir haben eine Regierung, die anders als lange in der Zeit, als Angela Merkel die Regierung angeführt hat, wir haben eine Regierung, die relativ viel von dem, was sie sich vorgenommen hat, auch umsetzt, die auch eine dezidiert grüne Politik macht, also sehr viele Reformvorhaben auf den Weg bringt. Und ich glaube, das führt eben zu einer, ja, zu einer gewissen Reibung.
Es gibt ja aber auch viel Streit innerhalb der Regierung und
genau,
Stichwort Heizungsgesetz zum Beispiel.
Ja, genau.
Haben Sie den Eindruck nicht auch, oder muss man nicht sagen, dass, ja, Sie sprachen gerade von den Sorgen und Ängsten von Menschen, dass diese Sorgen, Ängste oder auch Interessen, auch Meinungen vielleicht gar nicht wirklich richtig wahrgenommen werden, auch in der Öffentlichkeit, auch in den Medien?
Das Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir sehr stark darüber diskutieren. Aber genau, es ist genau diese Reibung, von von der ich sprach. Also sie haben sozusagen eine poröse, gereizte Gesellschaft. Sie haben eine Regierung, die doch relativ viel machen will, die sich aber auch intern sehr über die Projekte streitet. Und sie haben aus der Opposition, auch aus den demokratischen Teilen der Opposition, eben von der CDU und der CSU, einen stark polarisierenden Ton, der hier in die Debatte kommt. Und all das zusammen ergibt dann doch ein relativ teuflisches Gemisch. Und das erleben wir kurz vor den Landtagswahlen, vor den wichtigen Landtagswahlen in der nächsten Woche. Deswegen ist die Stimmung im Moment sehr intensiv.
Sie haben die CDU angesprochen, Friedrich Merz. Der hat ja mehrfach für Irritationen gesorgt, sprach von Asyltouristen bei den Ukraine-Flüchtlingen, wofür er sich anschließend entschuldigte. Er akzeptierte das gemeinsame Abstimmungsverhalten von CDU, FDP und AfD in Thüringen bei der Senkung der Grunderwerbssteuer. Ja. Jetzt hat er behauptet, dass sich abgelehnte Asylbewerber beim Zahnarzt die Zähne neu machen ließen, während die Deutschen keinen Termin bekommen. Dabei werden Asylbewerber in den ersten 18 Monaten nur behandelt, wenn es medizinisch notwendig ist. Und danach erhalten sie auch keine teuren Kronen, sondern herausnehmbaren Zahnersatz, wenn es notwendig ist. Merz hat jetzt gesagt, auf dem Parteitag in Sachsen-Anhalt in Magdeburg, das könne ja nicht sein, dass die Republik Schnappatmung bekommt, wenn er Dinge deutlich anspricht. Und sein Generalsekretär Lindemann sagt, die Opposition muss ja zuspitzen, sie muss sagen, was ist.
Ja, es ist ganz, ja, Sie selber haben es Irritationen genannt. Ich finde es schon, es ist ein bisschen mehr. Es sind sehr starke Polarisierungen. Es sind auch Provokationen. Und es sind auch natürlich Sätze, die das Land spalten. Ja, eine Opposition muss sich Gehör verschaffen. Ja, eine Opposition ist dafür da, die Regierung, die Arbeit der Bundesregierung zu kritisieren. Aber die CDU arbeitet eben mit diesen spalterischen Sätzen oder wenn dann in Untergangsszenarien. Also im letzten Jahr hieß es dann immer, wir würden Blackouts haben. In diesem Jahr wird die ganze Zeit von Deindustrialisierung gesprochen, weil die Wirtschaft im Moment ein bisschen schwächelt. Also ich sehe eine CDU, eine große, starke, stolze, demokratische Volkspartei, von der ich doch das Gefühl habe, dass sie die Stimmung, die ohnehin gereizte Stimmung in diesem Land immer noch ordentlich anheizt.
Aber es ist eine große Frage, ob man das nur dem Kurs der CDU, der Union sozusagen zurechnen kann. Wir haben es auch gerade schon angesprochen, die Regierungsarbeit, das Heizungsgesetz, aber auch zum Beispiel die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik. Das haben ja auch die aktuellen Zahlen gezeigt. Die ist massiv in der Bevölkerung. Hat die Regierung da auch einfach zu spät reagiert und falsch reagiert?
Ja, es ist nicht immer nur ein Grund, sondern alles führt zusammen. Ja, natürlich. Länder, die Ministerpräsidenten der Länder weisen seit Monaten darauf hin, dass die Situation in den Kommunen äußerst angespannt ist. Der Bund hat sich immer sehr zurückhaltend verhalten. Er hat auch nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, die die Länder haben wollten. Ja, und jetzt erleben wir eben auch in dieser Debatte eine Zuspitzung, eine Polarisierung. Und um nochmal auf die Ampelregierung zurückzukommen, wir haben einen Bundeskanzler, der, wie gesagt, sehr viel ins Werk setzt, der sehr viele Projekte umsetzt, aber der eben nicht so richtig in Kontakt mit den Deutschen tritt, der zu wenig mit dieser Gesellschaft spricht. Und es sind eben zahlreiche Probleme, die man debattieren muss, wo man Ansagen braucht, wo man ins Gespräch kommen muss mit der Gesellschaft. Und das passiert zu wenig für die Fülle an Problemen, die wir haben.
Vielleicht auch bei der Flüchtlingspolitik. Altbundespräsident Joachim Gauck, der hat dieser Tage gesagt, wir müssten Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Hat aber nicht insofern recht, dass etwas gegen unkontrollierten Zuzug von Flüchtlingen, von Migranten auch was getan werden muss?
Ja, ich denke da zeichnet sich ja immer stärker ab, dass es doch einen Konsens zu geben scheint. Auch der Bundeskanzler hat sich gestern ähnlich geäußert. Der Vorsitzende der Grünen und mit Nuripur hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Da zeichnet sich im Moment auch an Teilen ein überraschender Konsens ab. Aber der passiert eben, wenn die Druckverhältnisse im Prinzip längst zu hoch sind. Also in dieser Frage reagiert die Politik im Moment zu spät. Die Debatte ist eben schon sehr stark, hat sich schon sehr stark polarisiert.
33 Jahre nach der Vereinigung gibt es immer noch gewaltige Unterschiede. Ich habe es gerade eben erwähnt. Bei Vermögen, bei Gehältern, Erbschaften. Das hat der Bericht zur deutschen Einheit wieder gezeigt. Aber es gibt auch Fortschritte bei der Lohnangleichung. Also keine volle Lohnangleichung bisher, aber immerhin, es bewegt sich in die Richtung. Die Rente ist mittlerweile angepasst. Das war auch ein wichtiger Meilenstein. Sehen Ostdeutsche manchmal öfter das halbleere Glas als das halbvolle?
Ah, wissen Sie, das ist so eine uralte Frage. Ich kann dazu immer nur sagen, es gibt beides. Es gibt leere, halbleere Gläser und es gibt halbvolle Gläser. Wir haben immer noch gravierende Vermögens- und Einkommensunterschiede zwischen Ost und West. Und die traurige Nachricht ist, diese Unterschiede werden auch bleiben. Die Ostdeutschen werden das in absehbarer Zeit nicht aufholen können. Aber ja, es gibt immer auch, und es gab auch in allen Jahren, immer auch positive Entwicklungen. Und Sie sagten, es ist die Rentenangleichung, was ich eigentlich noch als weitaus positiver empfinde, ist, dass die Bundesregierung im Moment sehr viel tut, um Industrie im Osten anzusiedeln. Das Bundeswirtschaftsministerium vergibt im Moment sehr viel staatliche Subventionen, beispielsweise für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg, beispielsweise für die Chipfabriken in Dresden. Also im Moment entsteht, und das hat auch mit der Ansiedlung von Tesla in Brandenburg zu tun, im Moment entsteht auch an vielen Orten eine große, großflächigere Industrie. Bisher hatten wir in Ostdeutschland eher eine kleinteilige Struktur. Jetzt kommen auch Big Player nach Ostdeutschland. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Die Frage ist, ob dich der Fachkräftemangel verhindert, auch ein bisschen, dass diese Unternehmen auch wirklich Arbeitskräfte finden. Nein, wir haben im Osten immer beides gehabt. Von Anfang an Erfolg. Siege, also Erfolge und Niederlagen, Rückschläge und Fortschritte. Es ist immer eine ambivalente Erzählung gewesen und es ist immer auch eine komplizierte Geschichte gewesen mit diesem Ostdeutschland.
Über 33 Jahre deutsche Einheit und die Erosion des Vertrauens in die Demokratie haben wir hier im Deutschlandfunk gesprochen mit der Autorin Jana Hensel. Zuletzt erschien von ihr Die Gesellschaft der Anderen gemeinsam mit Naika Furutan. Frau Hensel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.